Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das 13. Kapitel des Markus-Evangeliums. Jesus und seine Jünger halten sich seit einigen Tagen in Jerusalem auf. Schon einige Monate zuvor hatte Jesus angekündigt, dass in dieser Stadt sein irdisches Leben zu Ende gehen wird. Zitat aus Markus 10: Wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Wortgefechte mit den religiösen Führern des Volkes hatte sich Jesus wohl schon die ganzen 3 Jahre hindurch geliefert, seit er in der Öffentlichkeit predigte und Kranke heilte. Doch was dann in Kapitel 12 des Markus-Evangeliums geschildert wurde, waren schon keine Wortgefechte mehr, sondern eine richtige Kriegserklärung gegen Jesus. Denn reihum hatten Vertreter aus verschiedenen Gruppierungen versucht, Jesus dazu zu bringen, sich selbst als Lügner zu entlarven. Doch das gelang ihnen nicht, weil Jesus eben kein Lügner ist, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Im Vergleich zu Kapitel 12 wirkt das 13. vor uns liegende Kapitel so, als würde man sich geradezu in eine Oase zurückziehen. Denn Jesus lässt die Betriebsamkeit der Stadt Jerusalem ein Stückchen hinter sich und lässt sich mit seinen Jüngern auf dem Ölberg nieder. Der Ölberg ist eine Erhebung östlich des Tempelberges und der Innenstadt. Was Jesus seinen Jüngern allerdings dort erzählt, verbreitet nicht unbedingt eine andächtige Atmosphäre. Schon mehrmals habe ich Sie darauf hingewiesen, dass sich das Markus-Evangelium als ein Evangelium der Tat präsentiert. Immer wieder wird berichtet, was Jesus für die Menschen tut, wie er sie heilt und von bösen Geistern befreit. Doch plötzlich ist Schluss damit. Anderes tritt in den Vordergrund. Denn als Jesus und seine Jünger in Jerusalem ankommen, bleibt ihm nur noch eine Woche bis zu seiner Kreuzigung. Das 13. Kapitel des Markus-Evangeliums besteht aus der sogenannten Ölbergrede Jesu. Sie wird so genannt, weil sich Jesus auf dem Ölberg in Jerusalem aufhält, als er seinen Jüngern von den kommenden Ereignissen in der Endzeit erzählt. Rein äußerlich betrachtet scheint sich in dem Evangelium der Tat nicht mehr viel zu tun. Alles wirkt wie die berühmte Stille vor dem Sturm. Doch was Jesus seinen Jüngern nun mitteilt, dürfte sie hellwach werden lassen. Von der Zeit der großen Trübsal ist die Rede. Und auch das zweite Kommen Jesu Christi wird den Jüngern und uns Bibellesern plastisch vor Augen geführt. Die Ölbergrede Jesu ist auch im Matthäusevangelium zu finden, und zwar wesentlich ausführlicher. Ja, man bekommt geradezu den Eindruck, als ob im Markus-Evangelium nur eine Kurzversion der Ölbergrede wiedergegeben werde. Das trifft allerdings auf viele Berichte im Markus-Evangelium zu, denn mit seinen gerade mal 16 Kapiteln ist es das kürzeste der 4 neutestamentlichen Evangelien. Ein paar Ereignisse allerdings werden von Markus in aller Ausführlichkeit wiedergegeben, die dann umso mehr auffallen. Genug der Vorrede. Ich komme zu Vers 1 des 13. Kapitels. Dort wird berichtet: Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Mir kommt dieser verwunderte Ausruf ein wenig seltsam vor. Immerhin sind auch die Jünger schon einige Tage in der Stadt und haben den Tempel bereits gesehen. Und nun stehen sie da, und einer von ihnen staunt: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Tja, gut, dass wir in Matthäus 23 einen Hinweis darauf finden, warum dieser Jünger so erstaunt ist. Jesus hat nämlich kurz davor prophezeit, dass der Tempel eines nicht allzu fernen Tages vollkommen zerstört werden wird. Für die Jünger eine schier unglaubliche Vorstellung. Denn mit einiger Sicherheit ist der Tempel das größte und das schönste Gebäude, das sie je gesehen haben. Und bestimmt gehen sie auch davon aus, dass Gott eine Zerstörung des Gotteshauses niemals zulassen würde. Der Ausruf des einen Jüngers in unserem Bibeltext ist also im Grunde ein vorsichtiges Inzweifelziehen dessen, was Jesus angekündigt hat. Er bringt damit wohl zum Ausdruck, Entschuldigung, Meister, du sagst, der Tempel wird völlig zerstört werden? Aber schau dir doch mal an, wie massiv er gebaut ist. Und dann gibt es ja auch noch einige Nebengebäude. Die Antwort, die Jesus ihm daraufhin gibt, passt nun ganz genau in diese Situation. Vers 2. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ich habe den Eindruck, diesen Satz sollten wir uns öfter mal ins Gedächtnis rufen, wenn wir uns über Dinge freuen, die uns eine trügerische Sicherheit vermitteln. Das kann unter Umständen das eigene Häuschen sein, in dem wir wohnen und das wir mit einer Alarmanlage gegen Einbrecher und mit Rauch- und Feuermeldern ausgestattet haben. Und dennoch sollten wir nicht allzu sehr unser Herz dran hängen. Denn selbst wenn es unbeschadet die nächsten 100 Jahre überdauern sollte, wir selbst werden dann nicht mehr darin wohnen. Andere Menschen verlassen sich auf ihre Gesundheit, treiben Sport, ernähren sich gesund und schauen ein wenig mitleidig auf die, die nicht mehr so recht mithalten können. Doch plötzlich kommt dann eine schwere Erkrankung oder ein Unfall, und plötzlich stehen sie selbst auf der Seite jener Menschen, die bemitleidet werden. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, sagt Jesus, und hat dabei den Tempel im Blick. Doch das gilt im übertragenen Sinne auch für andere Lebensbereiche. Der Gedanke daran soll uns allerdings nicht den Seelenfrieden rauben, sondern ganz im Gegenteil. Wer sich ab und zu selbst an die Endlichkeit aller Dinge erinnert, kann sich umso mehr auf die Ewigkeit freuen. Paulus schreibt dazu im 2. Korintherbrief, »Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.« Zurück zu Jesus und seinen Jüngern. Nachdem sie den Tempelbezirk verlassen haben, gehen sie in östliche Richtung und erreichen ein wenig abseits gelegen den Ölberg. In Markus 13 in den Versen 3 und 4 wird nun berichtet, »Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie alleine waren, »Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll?« Interessanterweise findet man im Markus-Evangelium hin und wieder kleine Informationen, die in den anderen Evangelien nicht enthalten sind. In diesem Fall sind es die Namen der 4 Männer, die von den anderen wahrscheinlich vorgeschickt wurden, um gewisse Fragen zu stellen. Fragen, von denen sie nicht so recht wissen, wie Jesus darauf reagieren wird. Im Matthäus-Evangelium werden insgesamt 3 Fragen wiedergegeben, im Markus-Evangelium nur 2. Wenn man alle vorhandenen Informationen zusammenträgt, dann stellt man fest, dass in diesem Fall tatsächlich Matthäus die Nase vorn hat, was die Vollständigkeit des Berichts betrifft. Die 3 Fragen, die Jesus von seinen Jüngern gestellt bekommen, lauten: Erstens, sage uns, wann wird das geschehen? Diese Frage bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann kein Stein mehr auf den anderen bleiben wird. Die Antwort darauf finden wir im Lukas-Evangelium. Die 2. Frage lautet, was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und die 3. Frage, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Sowohl im Matthäus- als auch im Markus-Evangelium werden die Antworten Jesu auf die beiden letzten Fragen wiedergegeben. Matthäus ist ein bisschen ausführlicher, dafür hebt Markus manches ein wenig deutlicher hervor. Das mag daran liegen, dass er sein Evangelium für die Römer geschrieben hat und ihnen ein bisschen mehr Spannung liefern will, um sie zum Weiterlesen zu bewegen. In Markus 13 in den Versen 5 und 6 wird nun berichtet, Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Diese Warnung gilt meines Erachtens heute noch genauso wie damals zur Zeit Jesu. Sie brauchen sich nur mal vor Augen zu halten, welche Passagen der Heiligen Schrift von manchen Theologen für fragwürdig erachtet werden. Jungfrauengeburt? Lächerlich. Krankenheilungen? Eine Erfindung der Jünger. Sündenvergebung? Nicht notwendig, denn der Mensch ist von sich aus gut. Der Tod Jesu am Kreuz? Ach, was für eine schreckliche Vorstellung. Die Auferstehung? Nur ein symbolisches Ereignis. Solche Argumente bekommt man zu hören, einzeln und in Kombination. Und im Grunde stürzt der Glaube dadurch ein wie ein Kartenhaus. Doch oftmals wird das gar nicht so richtig bemerkt, weil diejenigen, die diesen verfälschten Glauben verkündigen, das alles einfach kleinreden. Tja, und dann haben wir genau den Zustand, den Jesus in Vers 6 beschreibt. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Weiter ab Vers 7. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. So wie falsche Christusse zu jener Zeit gehören, die Jesus vorhin beschrieben hat, so gehören auch Kriege, Hungersnöte und Erdbeben dazu. Das sind Ereignisse, die die Menschen selbstverständlich in Angst und Schrecken versetzen. Wenn Jesus dennoch sagt, fürchtet euch nicht, so will er damit wohl zum Ausdruck bringen, dass nicht hinter jedem dieser Ereignisse gleich auch ein ganz bestimmtes endzeitliches Signal stecken muss. Denn, so sagt Jesus, das ist nur der Anfang der Wehen. Ich finde, diese Warnung bzw. Entwarnung sollten wir auch hören. Nicht in Panik verfallen, Ruhe bewahren. Denn seit Jesus mit seinen Jüngern über die Endzeitereignisse gesprochen hat, gab es immer wieder schlimme Kriege und Naturkatastrophen, die von manchen Leuten als das bevorstehende Ende der Welt gedeutet wurden. Irrtümlich, wie man feststellen kann. Bei der Auslegung der nächsten Verse sollte man sehr sorgfältig vorgehen. Da ist von Verfolgung die Rede. Ich denke jedoch, dass Jesus die folgenden Sätze nicht an die christliche Gemeinde richtet, sondern an das Volk Israel. Im Matthäusevangelium wurde sehr schön herausgearbeitet, dass Jesus zunächst gekommen war, um für das Volk Israel das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Doch das Volk Israel als Ganzes hat Jesus als König und Messias abgelehnt. Deshalb wird er bei seinem zweiten Kommen, das immer noch aussteht, dieses Reich Gottes auf Erden zur Vollendung bringen. Versuchen Sie bitte einmal, sich die nächsten Verse mit dieser Deutungsmöglichkeit im Hinterkopf anzuhören. Und lassen Sie sich dabei nicht davon irritieren, dass vom Evangelium die Rede ist, das zuvor verkündigt werden muss. Damit kann auch die Botschaft gemeint sein, an deren Verbreitung Jesus selbst beteiligt war, einige Jahre bevor er am Kreuz starb. Gleich im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums kommt dieses Evangelium ohne Kreuzesbotschaft vor. Dort wird berichtet, und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun also, sagt Jesus zu seinen Jüngern, die mit ihm auf dem Ölberg sind, ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten, und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden, und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben, und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Soweit die Verse 9 bis 13. Wie gesagt, stehen diese Verse meines Erachtens im Zusammenhang mit dem Reich Gottes auf Erden, das Gott dem Volk Israel versprochen hat. Noch bevor Jesus dieses Reich auf der Erde errichten wird, gibt es noch die Zeit der großen Trübsal, auf die Jesus in den folgenden Versen Bezug nimmt. Der Beginn der großen Trübsal gehört zu den Zeichen, dass das Ende des gegenwärtigen Zeitalters schon bald bevorsteht. Vers 14. Wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen, wo es nicht soll, wer es liest, der merke auf, alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Damit beginnt also die Zeit der großen Trübsal. Wer mehr über dieses Gräuelbild der Verwüstung wissen will, muss sich im alttestamentlichen Buch Daniel kundig machen. Es scheint sich um eine Art Abbild des Antichristen zu handeln. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, dass dieses Gräuelbild stehen wird an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Mit der heiligen Stätte ist vermutlich der Tempel gemeint. Markus gibt dazu auch keine näheren Informationen, sondern sagt einfach nur, dieses Gräuelbild wird dort stehen, wo es nicht soll. Aus Markus 13 lese ich nun die Verse 15 bis 27. Dieser ganze lange Abschnitt bezieht sich auf die Zeit der großen Trübsal. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, so dass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Ihr aber seht euch vor, ich habe euch alles zuvor gesagt. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Soweit die Verse 15 bis 27. Die beiden zuletzt vorgelesenen Verse werden oft so verstanden, als ob das Kommen des Menschensohns gleichzusetzen wäre mit der Entrückung der Christen. Das halte ich für falsch, denn über die Entrückung schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, dass die Gläubigen, Zitat, entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich auf weitere Einzelheiten zu dem gerade vorgelesenen Bibeltext hier nicht weiter eingehe, denn dazu habe ich bereits in der Auslegung zum Matthäusevangelium Stellung bezogen. Die ganze Sendereihe würde einfach zu umfangreich werden, wenn ich bei Berichten, die in der Bibel mehrfach vorkommen, jedes Mal erneut darauf eingehen würde. Und somit komme ich jetzt zum nächsten Abschnitt von Markus 13. Hören Sie daraus die Verse 28 und 29. Jesus sagt: An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wie bereits in Markus 11, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem auf einen Feigenbaum ohne Früchte traf, so handelt es sich auch hier bei dem Feigenbaum um ein Symbol für das Volk Israel. Ich weiß, dass manche Theologen auch andere Deutungen parat haben, aber Israel, der Feigenbaum Gottes, das scheint mir die richtige Deutung zu sein. Und in diesem Fall dient dieser Feigenbaum den Gläubigen sozusagen als Uhr. Wenn sie wissen wollen, wie spät es ist auf der Endzeituhr, dann sollen sie auf den Feigenbaum bzw. auf Israel blicken. Vers 30. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. An diesem Vers haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Die entscheidende Frage ist, was bedeutet der Begriff dieses Geschlecht? Ist damit das Geschlecht der Israeliten gemeint? Dann würde der ganze Satz, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht, wohl auf die Unzerstörbarkeit des Volkes Gottes hinweisen. Der Ausdruck dieses Geschlecht kann sich aber auch auf die Lebensspanne einer Generation beziehen. Danach hat Vers 30 die Bedeutung, wer den Anfang der folgenden Ereignisse miterlebt, der wird auch ihre Vollendung miterleben. Diese Bedeutung halte ich für die wahrscheinlichere. Wenn sie zutrifft, bedeutet das, die folgenden Ereignisse werden sich nicht über Hunderte oder gar Tausende von Jahren hinziehen, sondern sich innerhalb der Zeitspanne eines Menschenlebens ereignen. Weiter ab Vers 31. Jesus kündigt an, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Vorhin habe ich gesagt, dass der Feigenbaum Gottes, nämlich Israel, einer Endzeituhr gleicht, auf der man ablesen kann, wie spät es ist. Dazu scheint der zuletzt gelesene Vers nicht zu passen, denn Jesus sagt, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Deshalb muss ich meinen Vergleich mit der Uhr an dieser Stelle präzisieren. Natürlich handelt es sich dabei nicht um eine Quarzuhr oder um eine Funkuhr, sondern um eine Sonnenuhr oder eine Sanduhr. Bei einer solchen Uhr kann man auch nicht genau sagen, in 17 Minuten und 23 Sekunden ist es Mittag, aber man kann sich orientieren. Nicht mehr lang, dann ist endlich Mittagspause. Tja, und bezogen auf die endzeitlichen Ereignisse ist eine solche grobe Orientierung wirklich hilfreich. Denn Christen sind dazu aufgerufen, alle Zeit wachsam zu sein und zu beten. Alle Zeit bereit zu sein, das ist auch die Botschaft des letzten Abschnitts in Markus 13. Hören Sie dazu die Verse 34 bis 37. Sie schließen sich an die Mahnung, seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Dazu heißt es nun weiter, wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seiner Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet! Mit diesem Gleichnis geht der Bericht über die Ölbergrede Jesu zu Ende. Wie vorhin schon gesagt, deute ich das Allermeiste in dieser Rede auf das zweite Kommen Jesu hin. Wenn Jesus wiederkommt, wird er, so wie ich die Bibel verstehe, das irdische Reich Gottes errichten, das Gott dem Volk Israel zugesagt hat. Die Ermahnung zur Wachsamkeit gilt deshalb in erster Linie denen, die zum Volk Israel gehören. Aber auch Christen sind dazu aufgerufen, wachsam zu sein. Allerdings auf eine andere Art und Weise. Wenn jemand auf ein bestimmtes Ereignis wartet, kann das ja durchaus mit Angst und Beklommenheit verbunden sein. Doch wie anders klingt das, was der Apostel Paulus seinen Mitchristen und auch ihnen und mir zuruft. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir im Markus-Evangelium das 14. und damit das drittletzte Kapitel. Alles, was in diesem Kapitel passiert, scheint daraufhin ausgerichtet, Jesus ans Kreuz zu bringen. Somit eignet sich Markus 14 gewiss nicht als Stoff für eine vergnügliche Lesestunde. Aber zu diesem Zweck wurde das Markus-Evangelium ja auch nicht niedergeschrieben. Sondern Johannes Markus, der vermutliche Verfasser dieses Evangeliums, wollte damit seine römischen Zeitgenossen erreichen, damit auch sie Jesus Christus kennenlernen. Also seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören bei der nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel.